Es ist Mittwoch, der 3. Dezember 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Und mir zugeschaltet ist wie immer an dieser Stelle Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Ich grüße Sie, Herr Mölling.
Hallo Frau Holstein, ich grüße Sie auch.
Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin Politik beim Stern und wir nehmen heute aus Termingründen ausnahmsweise schon am Mittwochabend auf. Und bevor wir in die Analyse einsteigen, muss ich, glaube ich, nochmal wie zu Beginn von so einer amerikanischen Serie eine kleine Zusammenfassung machen, weil gerade so viel täglich passiert oder vielleicht am Ende des Tages auch nicht. Aber man kann jedenfalls leicht den Überblick verlieren. Also, was bisher geschah? Vor rund zwei Wochen ist dieser etwas mysteriöse 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine aufgetaucht, offenbar ausgehandelt von Trumps Sondergesandten Steve Witkoff und dem Unterhändler der russischen Seite Kirill Dmitriev, der sich dann als so eine Art vorgezogene Weihnachtswunschliste der Russen rausgestellt hat. Was Trump aber nicht davon abgehalten hat, der Ukraine bis Thanksgiving, ist auch schon vorbei, ein Ultimatum zu setzen, dem Plan zuzustimmen oder ihn abzulehnen. Ultimatum ist inzwischen verstrichen, ist auch keine Rede mehr davon. Weil es aber so viel Widerstand gegen die Forderung gab, gab es dann Nachverhandlungen, einmal in Genf, einmal in Miami, zwischen den Amerikanern und den Ukrainern. In Genf durften die Europäer am Katzentisch auch dabei sitzen, haben selbst auch selbst Vorschläge gemacht, die aber niemanden so richtig interessiert haben, schon gar nicht die Amerikaner. Und jetzt ist also interessanterweise unter der Führung von US-Außenminister Marco Rubio ein neues Dokument erarbeitet worden, mit dem dann wiederum Witkoff mit dem Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, am Dienstag nach Moskau gereist ist. Womit wir in der Gegenwart sind, was ist denn dabei herausgekommen? Beziehungsweise, Herr Mölling, Sie haben es ja in der letzten Podcast-Folge schon antizipiert. Man hat so ein bisschen dieses Bild von Louis de Funès vor Augen. Es ist nichts rausgekommen. Nein, doch. Oh, tatsächlich. Also keine Überraschung, oder?
Nee, eigentlich nicht. Man muss aber gleichzeitig, glaube ich, schon auch sagen, es ist natürlich auch schon die Summe der Interventionen, die es, glaube ich, möglich gemacht hat, dass nichts rauskommt. Also von daher ist es, also wenn wir versuchen wollen, fair zu sein, ist es natürlich schon wichtig, auch zu intervenieren, so wie es die Europäer gemacht haben, um das nicht sozusagen völlig außer Kontrolle geraten zu lassen. Aber in der Tat hat sich gezeigt, was viele geahnt haben oder sogar gewusst haben. Russland ist zum jetzigen Zeitpunkt zu keinen Kompromissen bereit. Warum sollten sie auch? Sie glauben, sie sind auf der Gewinnerstraße. Sie nutzen diese Gelegenheit, um diesen Eindruck, dass ein russischer Sieg eigentlich unabdingbar ist, weiter vor allen Dingen den Amerikanern einzureiben und ihnen damit auch irgendwo Angst zu machen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Aber im Ergebnis sind jetzt Witkoff und Kushner haben, glaube ich, gut gegessen in Moskau, ein paar anstrengende Stunden gehabt, mit dem Ergebnis, dass es natürlich keine Bewegung bei den Russen gegeben hat. Aber schöne Fotos aus Sicht der Russen.
Interessant fand ich, dass es vor diesen Treffen einerseits Drohgebärden in Richtung Europa gab. Putin hat erklärt, dass wenn Europa kämpfen wolle, Russland jederzeit auch bereit sei zu kämpfen. Aber, und das fand ich das Bemerkenswerte, es gab auch Machtgesten in Richtung der amerikanischen Vermittler. Witkoff und Kushner, die mussten erst mal 3 Stunden warten, bevor das Treffen dann stattgefunden hat. Was ist denn da das Ziel?
Das ist eine gute Frage. Es kann ein bisschen mürbe machen sein, ne? Also je nachdem, wann die auch angekommen sind, mit welchem Schlafdefizit, kann man natürlich so versuchen, erstmal den Verhandlungspartner unter Stress zu setzen, ihn in eine schlechte Ausgangsposition zu bringen. Wir haben allerdings auch kein Verständnis davon, was das Verhandlungsgeschick von Witkoff und Kushner ist. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also sie müssen ja kein Diplomat sein, um ein guter Verhandler zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein guter Verhandler sind, wenn sie Diplomat sind, steigt natürlich, aber das wissen wir nicht. Klar ist aber, dass sie sich versuchen, aus Moskauer Sicht einen Vorteil zu verschaffen mit all diesen kleinen Spielereien, die einfach, glaube ich, dann mit dazugehören in dem Zusammenhang.
Und beiden ist offenbar abverhandelt worden. Jedenfalls hat die russische Seite sich damit gebrüstet, dass sie nicht nach den Verhandlungen nochmal sich mit der ukrainischen Seite, also mit Selenskyj treffen. War ja mal kurzzeitig, stand die Frage im Raum, Selenskyj war jetzt gerade nochmal bei Macron, ob es eventuell da am Rande auch nochmal zu einem Nachgespräch käme.
Ja gut, also die Russen werden das jetzt nicht endgültig verhindern können, aber sie schaffen damit den Eindruck, dass sie das Heft des Handelns in der Hand haben. Und die Amerikaner helfen ihnen dabei, ne? Dadurch, dass sie sich auf solche Sachen dann natürlich einlassen. Ich glaube, das wirklich Gute in dem Zusammenhang, wenn man von Guten sprechen kann, ist, dass Donald Trump sich an solche Vereinbarungen sicherlich nicht gebunden fühlt. Er vielleicht sich auch noch mal erinnert, dass er ein weiteres Mal durch die Arena gezogen wird hier gerade. Das ist ja das, ich weiß nicht, ich habe schon aufgehört zu zählen, das dritte Mal, das vierte Mal, dass man sich eigentlich auf die Russen einlässt, ohne einen Grund dafür zu haben. Es gibt keinen Vertrauensgrund, den man im Grunde genommen haben könnte. Jetzt kann man sagen, okay, sie müssen erstmal anfangen zu verhandeln, um zu gucken, gibt es da überhaupt irgendwas. Das kann man auch im Prinzip in Ordnung finden. Aber klar ist, es ist jetzt das vierte Mal, wo dieses, oder dritte Mal, was auch immer, wo das eigentlich immer nach dem gleichen Rhythmus abläuft, nach dem gleichen Drehbuch eigentlich abläuft. Und wie gesagt, die Russen von vornherein auch wieder klar gemacht haben, sie haben ihre Kriegsziele und an diesen Kriegszielen halten sie fest.
Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich geht's weiter mit der aktuellen Folge von Die Lage international. Als aufmerksame Podcast-Hörer wissen Sie, dass Podcasts mit Werbung unterstützt und finanziert werden. So auch unsere Lage international heute. Der Werbepartner ist Wechselpilot. Wechselpilot ist eine Webseite, die Ihnen hilft, im Dickicht der Energietarife den Überblick zu behalten. Und es passt ja ganz gut zu dem, was wir hier oft im Podcast besprechen. In Die Lage international versuchen wir, Ihnen einen Überblick über die oft unübersichtliche weltpolitische Lage zu geben. Und Wechselpilot steht für den Überblick bei Ihrer Strom- und Gasversorgung. Was die Weltlage für einen selbst bedeutet, das kann ja jeder und jede selbst gerade besonders dann gut nachvollziehen, wenn wieder die Monats- oder Jahresrechnung des Energieversorgers im Postfach ist. Wechselpilot sorgt dafür, dass man immer im besten Energietarif ist. Das Prinzip ist dabei ganz einfach. Den Tarifrechner ausfüllen und Wechselpilot schlägt dann für Ihren Wohnort drei günstigere Tarife vor. Den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Und dann entscheiden Sie, ob und was Sie davon nehmen wollen. Wechselpilot übernimmt automatisch alles Weitere, auch die Kommunikation mit Ihrem alten und dem neuen Energieanbieter, wenn Sie sich für einen Wechsel entschieden haben. Der Clou dabei, das tut Wechselpilot nicht nur einmal, sondern jedes Jahr. Rechtzeitig bevor Ihr alter Vertrag ausläuft, schlägt Wechselpilot Ihnen wieder drei bessere Tarife vor. Damit sind Sie mit Ihrem Energietarif nicht nur einmal, sondern dauerhaft günstig unterwegs. Von dem, was Sie durch Wechselpilot sparen, geben Sie als Servicegebühr 20% ab. So finanziert sich der Service und bleibt unabhängig. Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es auch einen besonderen Vorteil. Mit dem Code LAGE bekommen Sie bei Ihrem ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.wechselpilot.com/, die Lage international. Nochmal www.wechselpilot.com/, die Lage international. So, und nun geht's weiter mit der aktuellen Folge.
Wenn man sich fragt, wie es jetzt weitergeht, dann ist natürlich nochmal die Frage, was eigentlich Trump bei diesen Verhandlungen antreibt. Friedrich Merz hat in einer der letzten Fraktionssitzungen gesagt, es gehe seiner Ansicht nach bei dem Plan nicht um Frieden, sondern um einen Business Case. Und das ist eine Überzeugung, die sich gerade als Interpretation durchsetzt. Und tatsächlich hat es ja im Originalplan geheißen, dass nicht nur 100 Milliarden Dollar aus dem beschlagnahmten russischen Staatsvermögen in den Wiederaufbau der Ukraine investiert werden solle, sondern dass die USA 50% aus den möglichen Gewinnen erhalten sollten. Und auch Witkow und Kushner werden ja handfeste wirtschaftliche Interessen mit Blick auf Russland nachgesagt. Wenn wir davon ausgehen, dass für Trump zwei Fragen entscheidend sind. Erstens, wo steckt mehr Profit drin? In Deals mit der Ukraine oder in Wirtschaftsbeziehungen mit Russland? Und zweitens, wie kann er sich denn mehr als Friedensfürst und potenzieller Anwärter auf den Friedensnobelpreis darstellen? Für welchen welche nächsten Schritte würde das aus Ihrer Sicht sprechen?
Also ich glaube, dass man diese Entweder-Oder-Unterscheidung gar nicht machen muss. Also, und ich würde das Papier, also den 28-Punkte-Plan von Anfang so interpretieren, dass man versucht hat, hier eigentlich mit allen wieder ins Geschäft zu kommen. Gleichzeitig aber auch kein Entweder-Oder macht mit Blick auf, ist es Business oder ist es Sicherheit? Sondern man hat gesagt, wir glauben, dass wir das irgendwo miteinander verhandeln können. Wir können, die einen können die Sicherheit bekommen oder zumindest einen Waffenstillstand bekommen. Wir bekommen dafür gesicherte, das ist ja auch interessant, eine gesicherte Einnahmen. Und dann gucken wir mal, was, wie sich das verhandeln lässt. Also ich glaube schon, dass, ja, da sind Wirtschaftsinteressen drin, ist vielleicht auch für Donald Trump gar nicht so schlecht, das zu Hause dann zu verkaufen, so verkaufen zu können, nach dem Motto, naja, ich habe das Beste für Amerika rausgeholt. Aber am Ende ist es ja, da kommen wir wieder dahin, dass man sagen muss, naja, es ist halt alles geplatzt an den Möglichkeiten, die da jetzt drin sind. Wobei sie zumindest in den ersten Versionen des Papiers ja sogar noch die Möglichkeit eröffnet haben, dass man die eingefrorenen Staatsgelder verwendet, also die russischen Staatsgelder, die eingefroren sind, und die USA davon dann einen Teil im Grunde genommen abbekommen.
Mhm. Aber heißt es jetzt quasi, es geht wieder zurück auf los? Also wir beginnen wieder bei Null. Das Schlimmste ist jetzt irgendwie verhindert worden, nämlich diese Gebietsabtretung auch von Gebieten, wie es ja im ursprünglichen Plan drin stand, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind. Oder ist irgendeine Entwicklung, ein Fortschritt, auf den jetzt aufgebaut werden kann?
Also ich glaube nicht. Die Möglichkeit besteht, dass alle jetzt nochmal erkennen, dass es einfach keine Kompromissbereitschaft auf russischer Seite gibt, vielleicht auch gar nicht geben kann. Das hat ja was mit den inneren Verhältnissen in Russland zu tun, was Putin quasi zu Hause abliefern muss. Und da gibt es ja mehrere Gründe oder mehrere, sagen wir, Dinge, die er in Aussicht gestellt hat, die er zurzeit noch nicht liefern kann. Und deswegen kann er auch keinen Kompromiss machen, weil das zu Hause nicht gut ankommen würde. Und ich glaube, das Einzige, was wir positiv daraus ziehen können, ist diese Kompromisslosigkeit, fehlende Kompromissbereitschaft, die ist da und bleibt da. Das heißt, man wird sich jetzt die Frage wieder stellen, wie erhöhen wir denn diese Kompromissbereitschaft? Mit mehr Druck, mit mehr Waffenlieferungen. Die Amerikaner haben das letzte Mal dann angedroht, Tomahawk zu liefern, was sie nicht getan haben. Also auch da würde ich eher wieder davon ausgehen, dass wir uns im Kreis drehen. Es ist hoffentlich auf der positiven Seite zu verbuchen, dass die Amerikaner weiterhin die Ukrainer mit Informationen unterstützen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und weiterhin an die Europäer Waffen verkaufen, die wir dann weiterverkaufen können an die Ukraine. Das ist das andere. Wenn wir diesen Status quo halten können, dann sind wir schon mal, wie soll man sagen, nicht besser, aber zumindest haben keinen Rückschritt gemacht. Das alles ist aber in der Tat völlig unabhängig von dem, was auf dem Schlachtfeld passiert. Die Kämpfe haben nicht angehalten, sind vielleicht hier und da sogar intensiver geworden, weil Russland natürlich demonstrieren wollte, was das alles noch kann und einen Eindruck hinterlassen wollte, vor allem bei den Amerikanern. Da würde ich eher davon ausgehen, auch weil wir jetzt sozusagen im Frontgebiet in die Schlechtwetterphase so langsam reinkommen, dass sich die Kämpfe da jetzt nicht nochmal intensivieren und ich schätze jetzt auch keine größere Offensive tatsächlich ansteht.
Interessant war dieser Vorgang ja insofern, als er ein bisschen ein ungewohntes Psychogramm der amerikanischen Regierung geliefert hat, die erstaunlich dysfunktional in der Geschichte wirkte. Erst erschien ja Witkow als der starke Verhandler. Bei den Nachverhandlungen mit der Ukraine saß er dann mit sehr grimmiger Miene, wie so ein bisschen so ein abgemeldeter Tölpel mit am Tisch. Da war dann Rubio der starke Mann. Dann durfte jetzt Witkow aber wieder nach Moskau und das Ergebnis dort übermitteln. Rubio ist jetzt wieder ein bisschen zurückhaltender. Auch unklar, welche Rolle J.D. Vance spielt, der sich auch relativ wenig eingelassen hat, dem aber nachgesagt wird, dass er sich da mit Witkow auch eine Machtbasis heranziehen würde. Wie schätzen Sie das ein?
Das kann ich also ehrlich gesagt nur ganz, ganz schlecht einschätzen, was da alles im Hintergrund abläuft. Weil natürlich vieles auch nicht nur in der Sache, also wer verhandelt, sondern wie wird das dargestellt, letztendlich eine mediale Darstellung ist. Also offensichtlich ist Rubio ja aus den ersten Phasen der Entwicklung des 28-Punkte-Plans komplett rausgehalten worden Und man musste ihn dann irgendwann mit einbeziehen. Und ich glaube, ab da hat sein eigener Apparat angefangen, ihn nach vorne zu pushen und ihn sozusagen zu versuchen, als stärkere Person wiederum darzustellen. Und das hat dann auch meine Interpretation in der medialen Welt ein bisschen besser verfangen, sodass dann diese Darstellung da war. Plus sie haben diese attraktive, wie soll man sagen, so West Wing Politkrimi-Dimension da mit drin, ne? Dass sie sich alle gegenseitig in die Pfanne hauen. Das ist sicherlich nicht erfunden. Wie weit da jetzt tatsächlich wirklich eine, wie soll man sagen, auch J.D. Vance eine Machtbasis aufbauen kann an Trump vorbei, das ist eine, finde ich, interessante Frage, die ich aber nicht beantworten kann. Da gehen die Spekulationen, finde ich, zu weit auseinander. Zumindest für mich zu weit auseinander, dass ich sagen würde, ja, der ist jetzt der kommende Mann, der will Trump im Grunde genommen bei der nächsten Wahl eigentlich ablösen.
Dann lassen Sie uns noch mal nach Europa schauen. Die NATO-Außenminister haben sich heute in Brüssel zur Unterstützung der Ukraine getroffen. Und wer da fehlte, war ausgerechnet in dieser Situation Marco Rubio. Ist es ein weiteres Signal, wie unwichtig die NATO für Trump inzwischen ist?
Nee, ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Signal, dass die USA nicht mit offizieller Stimme auf dem NATO-Außenministergipfel oder Treffen sprechen wollten und damit auch einen Erklärungsnotstand einfach vermieden haben. Und es ist dann, glaube ich, aber auch nur konsequent, weil letztendlich die Positionierung zumindest eines Teils der, jetzt kann man gar nicht sagen, der amerikanischen Regierung, aber es ist sehr schwer, das zu sagen, weil, aber vielleicht so rum, der 28-Punkte-Plan beinhaltet ja eine Positionierung der USA als eher ein Vermittler und nicht als Teil der NATO und als wichtigster Teil der NATO im Grunde genommen. Sodass man dann schon sagen konnte, na, die Amerikaner sind im Grunde auf dem Weg raus aus der NATO oder sind wirklich kein verlässlicher Partner mehr. Sie haben eigentlich damit mit dieser Selbstbeschreibung, die sie im 28-Punkte-Plan abgegeben haben, gesagt, dass sie für die NATO nicht mehr zur Verfügung stellen und sogar bereit sind, mit dem, was sie da reingeschrieben haben, die Sicherheitslage nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa eigentlich massiv zu verschlechtern. Und zumindest wenn man rational drüber nachdenkt, muss man ja sagen, das machen sie ja nicht. Wenn sie Teil der Allianz sind, die Europa schützen soll und dann die Sicherheitslage für sich selber so verschlechtern, dann kann das ja eigentlich nur bedeuten, wenn sie einigermaßen rational denken, dass sie glauben, dass sie sowieso nicht zum Einsatz gehen werden. Man muss deswegen aber so zögerlich sein, das ist ja in dem, was Sie jetzt auch beschrieben haben, oder wir hier diskutiert haben, in der letzten Viertelstunde klar geworden, dass wir so ein Changieren zwischen formeller und informeller Außenpolitik haben. Also wir haben auf der einen Seite Rubio, der quasi eine feste Position, eine formal gesicherte Position hat. Witkoff, der Berater ist und sozusagen Sondergesandter ist, was jetzt aber, wenn ich das richtig verstehe, keine formale Position ist. Er kann jederzeit abberufen werden. Und es ist, ne, deswegen, also ist er Teil der Regierung oder nicht? Kushner ist eher sozusagen der kleptokratische Teil der Regierungsmaschinerie, wo sozusagen Familie Teil des Geschäfts, des politischen Geschäftsmodells ist. Auch das nichts Neues. Ne? Er hat ja in Gaza eine ähnliche Rolle gespielt bei den Gaza-Friedensverhandlungen. Also alles in allem kann man den Unterschied zwischen, was ist eigentlich formale US-Politik, was ist Business Buddies und was ist Familie, nur noch ganz, ganz schwer treffen.
Ja, ein amerikanischer Kommentator sagt, das sind halt eben an so einem Mafia-Spektakel. Ne? Ist ja alles eins, da ist ja auch alles eins.
Genau, Familie.
Familie, genau. Ein machtvoll ist vielleicht übertrieben, aber ein eventuell wirksames Instrument, was die Europäer verwenden könnten, wäre ja die in Europa eingefrorenen russischen Gelder zu nutzen, sei es jetzt für eine Waffeninvestition für die Ukraine oder eben später dann auch in den Wiederaufbau. Da liegt jetzt auch ein Vorschlag der Kommission in diese Richtung vor, dass die für Darlehen in Höhe von bis zu 210 Milliarden Euro verwendet werden sollen. Aber nach wie vor weigert sich die belgische Regierung, die aber in deren Land ein Großteil dieser Gelder eben verwaltet wird, gibt dafür rechtliche und finanzielle Risiken, aber auch die Gefahr eines russischen Angriffs an. Und Anfang November gab es ja tatsächlich eine Häufung von Drohnenvorfällen in Belgien. Da ist die Bundeswehr sozusagen, hat da Unterstützung geleistet. Gibt es da irgendeine Lösung, wie man Belgien überzeugen könnte? Oder ein anderer Vorschlag war ja, dass man sozusagen neue Schulden aufnimmt, der aber von vielen Ländern abgelehnt wird. Und ich hielt ihn auch in Deutschland für kaum durchsetzbar.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Oder ich schätze mal, dass es so sein könnte, dass neue Schuldenaufnahme nicht so populär ist, weil man immer das Gefühl hat, es ginge an die eigene Geldbörse dabei. Ne? Wobei man sagen muss, das ist wirklich bislang, was an Lieferung oder an finanzielle Leistung gekommen ist, ist jetzt nichts, was zumindest Deutschland arm gemacht hätte. Ne? Also da haben wir viele andere Programme in Deutschland innenpolitisch, die uns ärmer machen. Ich glaube, die belgische Regierung ist unter Druck durch die Russen auf der einen Seite und durch die Europäer auf der anderen Seite. Die Möglichkeiten wäre eine Art von Sicherheit zu geben, dass man diese Gelder nutzen kann. Also das heißt, das Ausfallrisiko, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, dass die belgische Regierung verurteilt wird, weil die russische Regierung vor irgendeinem Gericht geklagt hat, Frage vor welchem, dass man diese Gelder zurückgeben müsste an den russischen Staat. Das ist sozusagen das hypothetische Szenario, das man zum jetzigen Zeitpunkt hat. Das andere, was aber mittlerweile abgeräumt ist, zumindest was in Deutschland lange Zeit lang die Sorge war, ist, dass der Finanzplatz Europa darunter leiden würde, weil man sozusagen sagen würde, naja, wir können keine Gelder mehr in Europa eigentlich hier parken. Das wäre das Problem. Ich glaube, am Ende ist die Frage, kann man die Belgier tatsächlich noch überzeugen oder sind die mittlerweile so angstvoll, so bedroht durch die Russen? Ich denke, wir werden auch einen Teil der Drohung einfach nicht kennen. Dass diese ganze Option stirbt. Und was damit natürlich stirbt, ist die Möglichkeit, die Ukraine langfristig auf eine finanziell sichere Basis zu stellen und ihr selber mehr Handlungsfähigkeit zu geben. Was mit Blick im Wettlauf mit Russland insofern wichtig ist, den Russen geht natürlich auch schrittweise die Puste aus. Keiner weiß, wann das endgültig soweit ist. Aber damit würden sie natürlich auch ein Signal in Richtung Moskau geben, dass zumindest an dieser Front, also an der finanziellen Front, an der finanziellen Stabilität, der Möglichkeit der Ukrainer, ihre Schuldendienste zu leisten und möglicherweise auch noch ein bisschen mehr Waffen zu kaufen, dass da zumindest für Russland kein großer Angriffspunkt mehr ist.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling. Das war die Lage für heute. Am kommenden Donnerstag, 11. Dezember, hören Sie hier meinen Kollegen Steffen Gassel wieder. Bis dahin.
Tschüss, bis dann.